Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsmen.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Christian Theiss.
Ich bin Tim Binde.
Und wir kümmern uns heute um unser Thema Can we have two goals? Unser Recap der Olympischen Spiele in Tokio.
Vielen, vielen Dank erstmal, Christian. Wir sind hier in einem neuen Studio. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es ist nicht mehr das alte. Was ist passiert? Erklär es doch unseren Zuhörern mal.
Ja, für unsere nerdigen Zuhörer kann ich sagen, wir nehmen aktuell, also ab jetzt auf mit dem sogenannten Jackson-Mic. Kannst du dir vorstellen, warum das so heißt?
Weil Michael Jackson damit seine größten Erfolge hatte.
Ja, und welchen? Einen Tipp? Hau mal einen Titel raus.
Das muss ein später sein, weil die Mikros ja jetzt nicht irgendwie aus den 70ern und 80ern sind. Heal the World.
Okay, nee, es war Thriller.
Ach, tatsächlich?
Ja, doch, das ist ein uralte Ding. Also, das Shure SM7B.
Ja.
Ja, ein, wie ich finde, sehr schön warmes Mikrofon. Ich weiß gar nicht, ob man den Unterschied jetzt schon hört oder, also es ist ein bisschen was passiert in unserem, man kann jetzt sagen Studio, glaube ich.
Das ist ja ein bisschen so, wir sind so ein Start-up irgendwie, ne? Man fängt dann in so einer Garage an, ne? Und plötzlich hat das dann so ein, entwickelt das ein bisschen Interesse nach außen und plötzlich hat man Geld.
Wenn es zu professionell wird, wird es meistens auch unsympathisch.
Gutes Beispiel ist ja Mai Müsli. Das fing ja auch schön an, dass man sich da in der Garage selbst da die eigenen Müsli zusammenmischen konnte. Und jetzt verkaufen die ganz normale Müsli-Mischungen, die einfach nur 20 Mal teurer sind als andere. Ja. Aber so müssen wir auch werden. Wir müssen einfach ganz normale Sachen tun, sie aber viel teurer verkaufen. Da sind wir noch nicht ganz.
Also wir haben ein bisschen in Tonqualität investiert, wir haben neue Mikrofonie. Unser Studio ist auf dem guten Weg, schalloptimiert zu werden, so kann man, glaube ich, sagen. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt aktuell hört. Ich gebe mein Bestes im Post-Editing, das irgendwie rauszukriegen. Aber wenn ich mich jetzt hier so ungefiltert jetzt höre, ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen.
Und wir stehen beides auch zum ersten Mal. Sonst haben wir gesessen. Also unser neuer Aufnahmetisch ist thekenhoch. Kaltgetränk fehlt.
Gut, das Kaltgetränk fehlt und ich wollte jetzt eigentlich sagen, gut für die Lunge, sagt man ja so sprechermäßig, weil dann sehr gut die Luft rein und raus strömen kann.
Ja, doch, ich merke schon. Ja. Ne? Und ist auch, ich fühle mich so ein bisschen auf dem Sprung so, also okay, das war tschüss, ich mache mal was anderes.
Danke, dass ihr dabei wart, ja, genau. Ja, und bist du mittlerweile wieder ausgeschlafen, wenn ich auf unseren Episodentitel gucke?
Olympia oder Olympische Spiele.
Ja, schon so leichter Prolog, schon hingehend.
Mich hat das tatsächlich immer so ein bisschen früh aus dem Bett gerissen, dass Olympische Spiele waren. Bin dann gerne sofort, also erst wach, gleich mal den Fernseher an. Und zu einer Zeit, wo ich auch Urlaub hatte, zumindest eine Woche der Olympischen Spiele. Und das hat mir aber total gefallen, da so schläfrig irgendwie da noch rumzuhängen. Und die Top-Athleten sind schon bewegt. Und dann so die Zusammenfassungen. Und ich habe das total gefeiert.
Ja, kein schlechtes Gewissen mit dem Knuspermüsli auf der Couch, den top-trainierten Performance-Körpern zuzuschauen?
Überhaupt nicht. Also bei mir ist das bei den Olympischen Spielen auch immer so, je länger ich das dann gucke, umso mehr denke ich dann, ich mach überhaupt keinen Sport mehr. Weil da, was die machen, was die im Turnen, beim Wasserspringen, egal wo, zeigen, da komme ich nie hin. Und dann fühlt es sich auch irgendwie ein bisschen lächerlich an, dann nochmal seine paar Meter draußen zu laufen oder so.
Aber,
ne?
Aber wann hast du das letzte Mal Wasser gesprungen, ist ja auch die nächste Frage. Ja,
mache ich regelmäßig.
Einfach rein, oder?
Einfach rein.
Ja, genau.
Ja, aber dann nimmt man sich natürlich vor, das hatten wir auch schon ein paar Mal, wann kommt endlich der Sprung vom Zehner? Und diesen Sprung vom Zehner, den spare ich mir einfach, weil einfach mit den Füßen da reinspringen, das bringt's auch nicht, wenn man da irgendwie mehrfach Salti und sonst was darunter macht.
Ja, also doch letztendlich schlechtes Gewissen, wenn man die Kurve kriegt.
Nö, ich bin ein bisschen sauer auf den Spitzensport, dass die einem so viel wegnehmen, so viele Träume auch irgendwie wegnehmen. So. Du hast auch geschaut, sonst würden wir jetzt nicht hier beide zusammen stehen.
Ja, also, genau.
Du hast also Expertise gesammelt.
Kann man so nennen, genau. Ich frage auch deshalb, weil ich mich mit einem lieben Kollegen, mit dem ich hier vor unserer Aufzeichnung kurz geschnackt habe, bezüglich der Sendezeiten, die spielen mir als alter Langschläfer natürlich nicht so in die Karten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist dann doch ein Unterschied, irgendwie so einen die Wiederholung zu sehen um 11, als irgendwie nachts um drei das Gefühl zu haben, das passiert jetzt gerade live. Ja, ja, genau.
Die konnte Top, ich nachvollziehen. Die Top-Events waren ja aber auch immer so zwischen 14 und 16 Uhr, ne? Was hatten wir für eine
ist Verschiebung? So?
8 oder 9 Stunden?
Ist das so ja. gewesen?
Ja.
Also die Sachen, ja. die ich sehen, ja, hatten wir kann ich jetzt gar nicht so unbedingt bestätigen, nö. Also Basketball kam teilweise nachts um 3. Ja, war jetzt auch irgendwie Viertelfinale oder sowas, aber oh, ja,
ja, ich glaube, das hatten wir 8 Stunden Verschiebung, 8 oder 9. Also ich glaube, die hatten die 100-Meter-Finals in der Leichtathletik, die hatten sie um 15 Uhr. Das muss dann so 23 Uhr dort gewesen sein. Also die ganz spektakulären Highlights waren dann tatsächlich so ganz bei uns Nachmittag. Mir hat das nichts ausgemacht.
Ja, finde ich von der, also unabhängig davon finde ich das von der Trainingsperiodisierung für die Sportler auch interessant. Dann abends um 23 Uhr, wo irgendwie so der Biorhythmus irgendwie vielleicht schon am Runterfahren ist, so konditioniert zu sein, dann eben da performen zu können. Weil man ist ja dann doch schon eine Zeit lang da, um sich auch an die Zeit zu gewöhnen, finde ich spannend, wie das da. Also ich würde mir gerne mal so eine Trainingsphase vor Ort nochmal anschauen.
Ja, es haben ja viele auch darum gedoktert, mit wann reisen die an,
genau.
ne? und wie kommen die da in den Rhythmus rein. Also ich glaube nicht, dass da so die Tageszeit was ausmacht. Ich glaube, der Jetlag, so diese komplette rausgehoben sein aus der Zeit, war doch für viele das größere Problem.
Ich glaube, da reisen aber die meisten früh genug an, um das nicht zu. Also zumindest nicht in einem großen Ausmaß zu haben. Aber gut, da geht auch jeder mit anders um. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die irgendwie nie Probleme haben mit Jetlag, aber ich bin so ein kleines Schlafeitelchen. Ich habe wahrscheinlich riesengroße Probleme. Jetzt sind wir schon in Olympia. Ja,
nee, das
dürfen wir ja gar nicht. Ja? Lass uns mal reden, was es sonst so Neues gibt in unserem ersten Blog, The News, Tim. Was hältst du davon?
Wunderbar, machen
wir. Wunderbar, wir machen das. Ich möchte einen kurzen Rückblick wagen mit dir, denn ich möchte nochmal Grüße rausschicken an Sebastian Ruin, jetzt nach Graz, denn unsere Körperfolge kam ultimativ gut an. Also so viel positives Feedback oder sagen wir mal, so viel auch mitdiskutierendes Feedback. Ich habe dir ja wieder einiges weitergeleitet sozusagen. Also herzlichen Dank nochmal nach draußen. Toll. Es zeigt sich mal wieder, das Thema Körper ist doch für total viele interessant.
Ja, ich habe es mir auch angehört und muss sagen, eine gute Folge auf jeden Fall. Wobei mir hinten raus vielleicht anderen auch so ein bisschen gefehlt hat, so dieses So what? So, was passiert? Was machen wir eigentlich? Ne? Ist es schlecht? Ist es gut? Wie muss man drauf reagieren? Was passiert da in Zukunft und so? Und da bin ich wie mit jeder Folge auch ein bisschen unzufrieden.
Ja, ich glaube, schwierig ist es, weil es da nicht so in 10 Minuten, sage ich jetzt mal, oder in 5 Minuten Abschluss so einer Episode konkrete Ergebnisse überhaupt zu präsentieren gibt. Also es ist ja so ein großes Thema. Wir haben ja das immer, wir würden es gern präsentieren, solche Ergebnisse. Aber ja, es macht diese Sache natürlich nicht so ganz einfach. Aber auch mit Blick auf diese Körperthematik war mir eine Sache nochmal wichtig, irgendwie die so rauszuschicken. Ich finde es total interessant, wenn sich Leute davon komplett freimachen können. Und ich frage mich wirklich, ob sich, also im Thema Körper, Körperideale, ob es wirklich Leute gibt. Und also ich würde mich gerne mit denen unterhalten, die wirklich sagen, ist mir echt scheißegal.
Wie meinst du das genau, was scheißegal ist? Ob ich gut aussehe zum Beispiel?
Nein, nicht
ich,
gut, also gut ja. ist ja schon wieder wertend, wie ich aussehe. Ja, die so ihren eigenen Körper völlig, ja, der ist halt so da. Also die kein so Verhältnis dazu haben, den in irgendeine Richtung zu steuern, kann man glaube ich sagen, sondern einfach so sagen, ja, ich benehme mich so, wie es mir gefällt, ich esse vielleicht das, ich mache Sport oder keinen Sport, ich mache halt so und was da mit meinem Körper passiert, ist mir eigentlich egal.
Ja, das gibt's ja sicher auch im prekären Bereich, also wenn man nicht die Möglichkeiten, also oder anders ausgedrückt ist, man muss schon ein bisschen privilegiert sein, um überhaupt den Körper als ein Thema zu haben. Also wenn ich vollständig in Armut lebe oder Obdachlosigkeit oder ähnlichem, ich glaube, dass dann so der Blick auf Körper auch zurückgeht. Also man ist dann froh, wenn man, sagen wir mal, was Warmes anzuziehen hat und gesund ist und wenn Körperhygiene und Körperpflege auf einem Minimum gehalten werden können. Also ich glaube, da muss man auch nochmal Unterschiede machen, so aus welchem Milieu, aus welcher Lebenslage heraus man da
okay, sehe ich absolut den Punkt. Ich beziehe mich wirklich auf Menschen, die jetzt nicht, wie hast du es genannt, aus prekären Situationen kommen, die aber trotzdem vielleicht in der Mitte der Gesellschaft stehen und sagen, ey du, ob ich jetzt, wie ich jetzt aussehe, ist mir völlig wurscht.
Mhm.
Ja. Ich finde das interessant, weil warum ich das nochmal sage, weil ich, wie ich drauf komme, ist, es gab mal, ich glaube, eine Spiegel-TV-Reportage war das, glaube ich, über Sumo-Ringer oder potenzielle Sumo-Ringer, ja, wo ja jeder, der sich jetzt mit der Thematik nicht so beschäftigen würde, sagen, hier, Sumo-Ringer, schwer, groß, dick, ungesund eventuell. Und da wurde nochmal in dieser Dokumentation so ein Turnier begleitet über aufstrebende Sumo-Ringer. Und da haben sie wirklich einen gezeigt, der vom Gewicht her und von der Körpermasse wirklich alle überragt hat. Aber sportlich, ob das jetzt technisch oder abhängig war von der unterliegenden Muskulatur, dort komplett versagt hat. Und das fand ich nochmal interessant, dass Sport eben unabhängig von der optischen Entscheidung doch auch viel zu tun hat mit dem, was der Körper technisch konditionell leisten kann. Auch in so einer Sportart wie Sumo-Ring.
Ja, das habe ich auch mal im Fernsehen verfolgt. Das ist ja manchmal auch beachtlich bei den Kraftsportarten, wie unterschiedlich die Körper dann auch geformt sind und ähnliche Leistungen bringen. Also es fällt zum Beispiel auch auf beim Hammerwurf, Diskuswurf, bei Olympischen Spielen ist auch aufgefallen, gerade bei den Frauen, mit was für unterschiedlichen Körperlichkeiten man da im Grunde was ähnliche Performance bringen kann, ne? Wo eine Masse zum Beispiel was erreichen kann, aber eine geringere Masse auch mit Drehgeschwindigkeiten dann eventuell Vorteile hat. Also das finde ich auch immer spannend, wenn sich da also verschiedene Körper Ideale im Grunde da auch konkurrieren oder Technikideale konkurrieren.
Genau, richtig. Das athletische Körperideal nicht unbedingt mit der sportspezifischen Anforderung an den Körper übereinsteht. Das ist bei Olympia nochmal ganz auffallend gewesen, fand ich auch.
Aber das ist ja nicht the news. Das ist jetzt schon wieder.
Ja, das war so the news zum Rückblick. Ja.
Zurückwärts. Ist irgendwas los bei dir? Das ist ja irgendwie saure Gurkenzeit. Nennt man das so? Sommerloch,
ja,
oder was?
Genau, aber jetzt, also was Schönes, Basketball geht wieder los, ja. Und jetzt kommen auch wieder Fans zurück in die Halle und es wird wieder mehr turbulenter und das ist schön und da komme ich auch später nochmal drauf zurück, wie viel so eine Sportgesellschaft einfach auch von, auch im Olympia-Zusammenhang werde ich später auch nochmal ansprechen, von Live-Sport-Erlebnis lebt.
Ja.
Ja, genau.
Wir müssen mal eine Basketball-Folge machen. Ich war am Wochenende in Berlin, werde ich vielleicht nachher auch nochmal einen anderen Zusammenhang von berichten und habe Alba Berlin, die Basketballer, besucht und habe Henning Harnisch endlich mal persönlich kennengelernt. Wir hatten einen Austausch vorher und er ist ein ganz, ganz wunderbarer Mensch mit ganz tollen Ideen, also selten jemanden in der Sportpraxis so kennengelernt. Und der hat mich rumgeführt, sowohl in dem Betrieb Alba sozusagen, als auch ein bisschen in den Sporthallen. Das fand ich total schön, mal wieder so in der Forschung, in der Sportpraxis zu sein. Da sind 9 Hallen in der Max-Schmeling-Halle so nebeneinander. Und du kannst das wie in so einem Silicon Valley, bin ich mit ihm von Halle zu Halle gegangen. Und dann waren da die 14-Jährigen und dann waren da die 10-Jährigen und da waren die Jungs und da waren die Mädchen und überall wurde trainiert und gemacht. Und das war richtig schön.
Übrigens war nicht auch am Wochenende ein 3x3-Event? War da nicht irgendwie auch so ein Turnier? 3x3, neue olympische Sportart jetzt auch gewesen.
In Berlin?
In Berlin, ja.
Da habe ich nichts von mitbekommen. Da haben sie sich ein bisschen bedeckt gehalten, auch was 3x3 angeht, muss ich sagen.
Okay, okay.
Ja. Aber ja, kommen wir gleich noch bei Olympia auch dazu.
Auf jeden Fall.
Da wirst du sicher was zu sagen.
Ne? Ja, und vielleicht auch noch mal so ein bisschen Verbindung Sport zu auch Wissenschaft. Jetzt gehen auch wieder Fortbildungen los in Präsenz, ja, live und in Farbe. Und ich merke einfach, wie der Austausch und auch die Diskussion ehrlicher, ja, doch auch ehrlicher und greifbarer ist, wenn man wen im selben Raum sitzen hat, ja. Also, liebe Studis, wenn ihr das hört, mit großer Hoffnung blickend auf Präsenz in den nächsten Semestern. Ist das für dich schon safe?
Mit 3G ist das ziemlich safe, würde ich sagen.
Ja? Ja. 2G kommt ja jetzt auch hier und da.
Ja.
Mal gucken, man weiß nicht, in welche Richtung sich entwickelt. Genau.
Aber da kann man sehr zuversichtlich sein, dass geimpfte und genesene Studentinnen und Studenten mit uns im nächsten Semester auch wieder tatsächlich echte Live- und Präsenzlehre machen können.
Apropos Live, warst du nochmal im Thema The News irgendwas Kulturelles gemacht nochmal in letzter Zeit?
Ja, ich war total viel. Also in Berlin jetzt gerade, weil es noch so eine junge Erinnerung ist, war ich viel unterwegs. Ich hätte gern noch mehr Kulturelles gemacht. Ich wollte in die neue Nationalgalerie, habe aber die falschen Tickets gekauft. Und fürs neue Museum hatte ich die Tickets.
Jesus.
Genau, es wäre eh zu wenig Zeit gewesen, weil auch so viel beruflich da jetzt zu tun war. Aber das war einfach nochmal schön. Diese Stadt ist toll, auch die Architektur. Und es ist so so ein bisschen eine Gänsehautstadt, auch ähnlich wie die Freiheitsstatue, das Brandenburger Tor zu sehen. Und ich war einfach froh, nochmal in dieser Stadt zu sein und für 4 Tage da sowohl beruflich als auch privat ein bisschen rumzugucken. Das war so meine Kultur der letzten Wochen.
Schön.
Und bei dir?
Ja, ich war mal wieder im Kino.
Kino?
So ganz,
ich denke, das stirbt aus. Kino, ja. Was hast du denn gesehen?
Promising Young Woman, heißt das so? Glaube ich, hieß der Film. Interessant, fand ich ganz gut.
Wer ist das? Das ist die Promising Young
Woman. Da bin ich ja so ganz falsch mit so Schauspielernamen und Schauspielerinnen.
Was für ein Genre?
Komödie, Schrägstrich, Drama, Schrägstrich.
Okay, Promising Young Woman.
Ja,
Gar nicht gehört, ich bin nicht auf dem Laufenden.
Ja, ich vorher auch nicht, aber war gut. Fand ich angenehm. Warum ich darauf komme, Thema Kultur, weil ich auf dem gestern im Podcast gehört habe, dass jetzt eben viel wieder möglich ist an Theater, an Museum, an Kino. Aber die Leute würden nicht kommen.
Interessant.
Es ist noch so mit angezogener Handbremse, könnte man sagen.
Bin ich mal gespannt. Also ich habe vor, nächste Woche auf ein Konzert zu gehen, das live stattfinden wird. Da bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt auch wenig Einblick. Im Kino war ich aber auch, und es war total leer noch. Also ich weiß nicht, ich habe das auch ganz und gar nicht voll besetzt. Da war ich mit meiner Tochter in Jungle Cruise mit The Rock, den ich gerne mag.
Ah ja.
Aber Disney-Schrott. Um es kurz abzukürzen.
Es gab doch schon mal einen Film mit The Rock und Jungle. Wie hieß der denn?
Nee, Jumanji.
Gab's auch. Es gab aber noch sowas, wo The Rock mal im Dschungel rumgeturnt ist.
Ach, ja. Ich mag ihn sehr.
Ja.
Du nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich bin auch sehr, sehr komisch bei Filmen und so. Doch, aber ich gucke mir das auch an. Also so ist nicht.
Er stellt Tequila her. Ich bin noch zu geizig. Also wer den Mindel ein Geschenk machen möchte, den Tequila, den The Rock herstellt. Tequila ist ein Riesenthema in den USA.
Also du bist schon so ein kleines Werbeopfer, oder? Hier den Brattee
hatten wir
schon
mal gehabt. Ja. Da bin ich durch, genau.
Jetzt The Rock Tequila.
Genau.
Okay. Ja, was ist die Story hinter Tequila?
Tequila ist in den USA, auch mit der Nähe zu Mexiko natürlich, viel mehr ein Thema, als das bei uns in Deutschland oder Europa der Fall ist. Und das sind ja ganz tolle, wertige Getränke, kann man da machen. Während wir hier also seit Jahren auf diesem Gin rumhängen, ist in den USA schon längst Tequila. Also mehr als nur der Studentenshot von, wie heißt das, Sunrise oder was. Da gibt es also ganz wertige, gute Tropfen. Und da bin ich auch ein Freund von. Also Tequila kann man genießen. Und The Rock... Wie viele Stars machen es dann auch irgendwie Alkoholiker? Es gibt Leute, die machen Wodka. Es gibt Rapper, die Wodka dann irgendwann machen. Und The Rock ist in Tequila.
Ja, ich wollte schon sagen, irgendwie ist so ein bisschen, bei uns sind so viele Vorhaben hier im Podcast. Wir wollten machen Muttertag. Wir wollten zusammen kochen off-topic. Wir wollten zusammen Alkohol trinken. Ja? Also irgendwann müssen wir diese ganzen Versprechen mal einlösen. Und ja, bevor wir aus der News rausgehen, noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges, was du loswerden möchtest. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen. Dabei war es schon.
Ich auch kann, ja.
Dabei ist. Ja.
War gut, ne?
Keine
Frage an den anderen.
Nee, wie geht's dir so? Ja, heiter weiter.
Urlaub war irgendwie, ne? Auch irgendwie. Warst du im Urlaub oder was?
Nee. Ne? Ah, ja. Nein, ich habe in Deutschland geurlaubt. Also schön. So.
Das ist ja nicht viel zu holen da in Deutschland. Also. mit diesem Sommer, über das Wetter reden, vielleicht sogar, das ist ja furchtbar,
wirklich. Also mit wie vielen Leuten ich schon über das Wetter geredet habe.
Ich verbringe keinen Sommer mehr in Deutschland, ich bin da raus. So. Ich habe die Schnauze voll.
Ja, weißt du, da hast du schon Corona hier überall auf der ganzen Welt und da kommt das Wetter noch und sagt, Sommer 2021, cancelled.
Hast du das Triell gesehen?
Ja. Oh. Ja. Wollen wir uns auf das Eis begeben?
Ja, klar, kann man machen, oder? Ja. Was ist dein Eindruck? So.
Ja. Ich begebe mich auf dieses Eis nicht.
Aha.
Ja, ich habe eine klare Meinung.
Ja.
Also eine Tendenz.
Also man muss ja jetzt nicht um die Person gehen, sondern wie das gemacht wurde, ob das funktioniert hat.
Ach so, es geht jetzt um politische Positionierung.
Macht man Deutschland nicht so, ne?
Was denn?
Wen man wählt und so. Ist ein
bisschen Geheimnis, mache ich jetzt hier nicht so. Ja, okay. Also auch wenn ich dazu voll stehe und auch meine Meinung dahingehend gut begründen könnte. Aber zum Thema Triell finde ich es erstmal sinnvoll.
Ist Klimaschutz wichtig für dich?
Man,
ja, okay. Ja. Ich wollte so ein bisschen eingrenzen, damit die Hörerinnen und Hörer draußen sich vielleicht so ein bisschen mutmaßen können.
Wen wählt
Christian Theils voll?
Also, Klimaschutz in. Ich glaube, jede Position, die dabei war, schreibt sich doch mittlerweile Klimaschutz dahinter. Aber grundsätzlich finde ich es wertvoll, dass man, die Prognosen unterschiedliche Koalitionsführungen hergeben, sage ich jetzt mal, auch die potenziellen Koalitionsführer einlädt. Und deshalb kein Duell, sondern ein Triell. Ja.
Und mit wem würdest du am liebsten Tequila trinken von den dreien?
Also unabhängig der politischen...
Was man so über sie... Muss ja einen Abend mit denen verbringen, dich unterhalten oder so.
Kann ich jetzt nicht beantworten.
Echt nicht?
Nee, ich habe keine Präferenz. Also da trinke ich alleine.
Ja? Nee. Ich würd Annalena Baerbock zum Tequila trinken.
Ja, einladen. Ich könnte es jetzt nicht begründen.
Lass mich Tequila saufen.
Ja, vielleicht.
Das ist ja wie mit dem Onkel unterwegs sein irgendwie.
Nee, ich weiß nie, wie die Leute dann privat drauf sind. Das ist halt immer so eine Sache.
Ja.
Ja. Also wahrscheinlich würde ich alle drei mitnehmen und gucken dann, wen man nach und nach aussondert.
Also wenn ihr das hört da, ihr drei aus dem Triell, wir laden euch nach und nach zum Tequila-Trinken ein.
Ja, wir können ein Triell hier machen. Ja. Ist ja jetzt auch ein Duell heute hier. Ja.
Ja, mal sehen, was die drei so über Sportkultur und sowas sagen. Ist ja nicht so ein zentrales Thema, ne, für die.
Nee, das stimmt.
Wahlen. Das wäre für uns ja ganz zum Beispiel interessant.
Genau, das war The News, würde ich sagen. Ja, langer, langer News-Time. Wir sehen uns auch das, wir hören uns das nächste Mal noch vor der Bundes... Ja, da haben wir wieder das Zurück-in-die-Zukunft-Problem. Wahrscheinlich nehmen wir auf vor der Bundestags- oder kurz um die Bundestagswahl.
Das nächste? Ja.
Mal schauen, was passiert.
Oh, jetzt das wird schon wieder jetzt, das gleiche Problem, was wir immer haben.
So,
Triell ist ich habe mit dem Begriff auch nicht anfreunden können, weil ich glaube, dass es ist wahrscheinlich ist ein richtiger Begriff so, aber wenn drei Menschen sich triellieren, ist das was anderes, als wenn zwei Menschen sich duellieren. Dem Begriff fehlt irgendwie so das, was dem Duell an Schärfe eingelegt ist. Ich fand es irgendwie ein bisschen grob. Ich habe mich nicht dran gewöhnen können. Ich habe so nie gehört vorher. Du?
Ja, ich muss ehrlich gestehen, wenn sie jetzt, also von der reinen Wortbedeutung her, ja, hätte ich auch voll damit leben können, das Duell der drei. Also da, ja, genau. Ich glaube, da hätte es mir nicht geklingelt irgendwie in den Ohren, sondern es hätte mich nicht wirklich gestört. Ja. Weil Duell hat doch schon so ein bisschen was High-Noon-mäßiges, oder?
Ja,
da stehen
eben,
sich jetzt so, ja, da stehen sich jetzt Leute gegenüber, ob das jetzt, naja, mir ist schon klar, Duell 2, ja, aber ja.
Aber wie nett das auch ist, ne? Wenn Amerikanerinnen oder Amerikaner das beurteilen, was da passiert, sind einfach drei Leute, die super nett zueinander waren. Ja. Ne? Also es ist ja wirklich verrückt. Auch irgendwie schön, finde ich, dass man dann diese Schärfe, die das in den USA hat, mit wirklich unter der Gürtellinie auch und so weiter, dass das fehlt, finde ich gut.
Passend war zum Beispiel immer am Anfang die Frage, warum kann, also beispielsweise wenn Olaf Scholz eine Frage gestellt hat, warum kann Armin Laschet nicht Kanzler und dann wieder andersrum,
dass
alle so machen wir das in Deutschland nicht. Also, wir reden nicht über den anderen so ungefähr, sondern wir möchten mit unseren eigenen Inhalten überzeugen. Ja. Stellst du die Frage irgendwie in Amerika, da wird gehackt, was das
Man hat viel über die deutsche Kultur da erfahren, ne?
Ja, genau.
Ja, schön. Gehen wir raus aus dem Thema.
Gehen wir raus und stürzen uns in unser Recap der Olympischen Spiele in Tokio.
Ja, das wird so eine Folge, da weiß ich genau, da werde ich nachher sagen, oh Gott, wir haben nichts besprochen. Ich habe so viel hier in meinem Büchlein stehen und mir so viele Gedanken über das Thema gemacht.
Ich muss ja ehrlich sagen, wer Tim Bindels Instagram-Postings oder Instagram-Stories verfolgt hat, der weiß, dass ich es hier mit einem Schwergewicht der olympischen Happenings oder der olympischen Geschehnisse zu tun habe, wo ich nicht ansatzweise mithalten werde und mithalten kann. Ich mache so ein bisschen den Filler. Tim, ist das für dich in Ordnung?
Ich weiß nicht, wir gucken, was passiert. Vielleicht ist es auch, bin ich auch so aufgeladen, dass da gar nichts rauskommt. Das kann ja auch manchmal passieren. Aber genau, ich verfolge diese Dinge seit 1984 und zwar alle und manche regelmäßiger als andere. Aber das ist für mich schon immer ein Highlight, wenn Olympische Spiele sind. Erste Frage, hat es dir was ausgemacht, dass da keine Zuschauer waren?
Oh ja, jetzt rennst du ja genau auf mein Punkt ein, den ich hier wahrscheinlich eine halbe Stunde erzählen könnte. Ja, es ist so. Mir hat's was ausgemacht. Es ist für mich so, dass die Sportkultur so viel mit Emotionen zu tun hat oder so viel von Emotionen lebt, dass natürlich die Emotionen der Sportler sowohl positiv auch negativ immer bereichernd sind. Aber Zuschauer und dieses gesamte Feeling von Emotionen, das einfach weit übersteigt.
Mhm. Ja, also bei ein paar Events habe ich es nicht bemerkt, dass welche fehlen, aber bei anderen umso mehr. Also diese 100-Meter-Finals, Männer, Frauen, wie das auch inszeniert war, ne, wie die Bahn da bestrahlt war mit Videosequenzen von den Startern da und das ohne Publikum, das war schon echt schade. Ne?
Da finde ich übrigens bei dieser sogenannten Königsdisziplin der Leichtathletik, sagt man ja, 100-Meter-Sprint, finde ich übrigens sehr interessant und das habe ich auch erst seit so 3-4 Jahren, wo ich mal wirklich nagel mich nicht drauf fest, irgendeine Meisterschaft live im Stadion gesehen habe. Ich finde, das Fernsehen oder generell TV, Videobilder, auch Fotografien, ja, Fotografien sowieso, die wischen viel von der eigentlichen Leistung raus. Also wenn man hier, selbst wenn man hier bei uns in Mainz mal die Sprinter trainieren sieht, wow, da denkt man sich, Menschenskinder. Und im TV, wenn die alle so schnell nebeneinander laufen, denkt man sich, oh ja, geht eigentlich. Aber wenn man das mal live im Stadion gesehen hat, finde ich, das ist schon, das ist was ganz anderes. Da weiß man das mal einzuschätzen.
Ja, da hast du recht, ne? Und die Hochsprunglatte zu sehen, wie die auch 2,37 Meter liegt und dann mal davor zu stehen, das ist auch nochmal was ganz anderes, ne? Da mal nah dran gewesen zu sein. Aber ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, vielleicht können wir einmal mal droppen hier.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung weil man könnte ja denken, was erwartet jetzt hier so in so einem Recap? Das kann man ja bestimmt unterschiedlichst aufziehen. Ich glaube, wir müssten mal vorweg schicken oder dass wir das jetzt nicht hier an irgendwelchen konkreten Leistungen oder an jetzt ganz konkreten Medaillen vielleicht auch schon uns aufhängen, sondern so ein bisschen an dem ganzen besonderen Happening, vielleicht auch ein bisschen mehr aus soziologischer Perspektive. Mhm. Mal schauen, ja. Aber eins kann ich schon sagen, mit konkreten Namen und konkreten Weiten, da wirst du mich kriegen.
Ja, ich habe da natürlich auch nicht alle im Blick. Das ist ja auch schon mal so ein Zeichen. Also man kennt die ja auch überhaupt gar nicht alle, die da aktiv sind. Ne? Also aus dem deutschen Team nicht und aus vielen anderen Teams schon gar nicht. Also wer sind da wirklich die Superstars dieser Olympischen Spiele? Das können wir sicher hier und da mal erwähnen. Aber wir können ja mal so ganz allgemein, das ist was mir immer Spaß macht, so über diese Sportarten an sich sprechen. Was kann man sich gut ansehen? Ne? Was sind Sportarten, die wirklich gut so funktionieren? Ne? Ich bin immer ganz fasziniert von der Bahnradfahrerei. Ganz klares Setting, man baut eine Halle auf und das ist ja die höchste Geschwindigkeit, die Menschen ohne Motoren erreichen können, ist mit diesen Rädern. Das finde ich schon mal faszinierend für sich. So, dann basteln die da rum und dann fahren die gegeneinander. Da gibt es auch kaum Regelverstöße und sonst was. Man kann immer bei diesen Kameraeinstellungen, ne, wo diese beiden Geraden siehst, genau sehen, wer liegt vorne. Das finde ich einen ganz fantastischen Sport. So. Man kann das gut beobachten und nachvollziehen. Und es gibt Sportarten, wenn ich mir die angucke, dann denke ich, Leute, ich verstehe es nicht oder ich find's langweilig oder was soll denn das?
Okay, Beispiel? Ja.
Judo. Ich habe mich mit Judo sehr schwer getan, weil da das sehr statisch ist. Hakeln sich da aneinander ein und dann geht dann noch dieser Anzug immer aus den Gürteln raus. Und Leute, denke ich, also das ist eure Sportbekleidung. Okay, das hat vielleicht Tradition und so, klar, ne? Aber da muss doch zum Beispiel ein ganz anderes. Das geht doch alles gar nicht.
Aber auch bei Judo, was mir bei Judo auch aufgefallen ist, die Frequenz von Wertungspunkten heißt es, glaube ich. Viel zu groß, also viel zu langsam, auch. Bis da mal was passiert. Ja. Dann halten sie sich wieder, dann wird unterbrochen und so weiter. Ja,
wäre jetzt nicht irgendwas, wenn ich das gucken würde und da denke ich immer dran, ich gucke das als Kind und denke mir, wow, das will ich machen.
Ne? Weil kämpfen, oder?
Ja, weil es so spannend ist oder ne, ja, weil es irgendwie cool ist und das ist bei Judo nicht der Fall. Und ich hatte
das meinst du? Ja, ne? Ach so, jetzt habe ich es.
Ja, okay. Und bei Bahnrad kann ich denken, so wow, so schnell auf so einem Fahrrad fahren, cool, klar, verstehe ich. Und ich habe auch echt ein Problem gehabt mit Beachvolleyball, muss ich sagen. Die Ballwechsel finde ich sind viel zu kurz. Ganz selten hat man mal das, was man, und da ist das Niveau dann zu hoch. Also auf so einem mittleren Niveau macht Beachvolleyball viel mehr Spaß. Da gibt es mehr Ballwechsel als auf diesem Niveau, das da repräsentiert wurde.
Genau unser Niveau hier eigentlich, was vor unserem Container hier stattfindet im Sommer.
Ja, genau.
Das besser. Ja. Oder vielleicht auch noch ein Spieler mehr drauf, der dann nicht das klassische 2 gegen 2. Aber ich kann es verstehen, was du meinst. Dann ist die technischen Fähigkeiten, den Ball eben genau dahin zu platzieren, zu hoch und dann ist der Ballwechsel schon vorbei.
Hat mir nicht gefallen, die schmettern zu gut und das geht zweimal, es geht dreimal hin und her, ganz selten mehr und ja, das hat man aufgeladen mit Spektakel und DJs, das war ja auch jetzt alles nicht da wegen den fehlenden Zuschauern und das fand ich wirklich nicht schön.
Aber lustig, dass du Bahnrad gesagt hast, weil das haben auch die Kollegen draußen gesagt, die ich eben nochmal so ein bisschen im Blitzlichtmanier angesprochen habe. Bahnrad, ja, wurde anscheinend gern geguckt. Dann natürlich auch, gab es anscheinend krasse Unfälle, auch beim Bahnradfahren, die natürlich erstmal für einen Sportler, wo man denen natürlich alles Gute wünscht, dass da nichts passiert, die natürlich aber das Ganze, ja, so ein bisschen gefahrvoll auch aufladen.
Na klar, wenn ich mit 70 und drüber 80 km/h da durch die Bahn fahre, ist natürlich krass, was da passiert. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz auch eine Olympiasieger, Miriam Welte, jetzt im Landessportbund unterwegs, ist ja 2012 Gold geholt noch in London und hat, glaube ich, diese Sportart auch bei uns hier im Bundesland Rheinland-Pfalz ein bisschen populär gemacht zumindest. Mhm. Das kann man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen.
Ich habe ein bisschen was, eine kleine Auflockerung mitgebracht. Tim, du hast ja viel geguckt und ich weiß nicht, inwieweit du den Medaillenspiegel im Kopf hast. Ja, oh. Pass auf, wir schicken auch mal was nach draußen und du darfst dann sagen, Platz 1, das ist am Medaillenspiegel.
Das ist USA.
USA, genau, mit, weißt du das oder nicht sagen? Das ist schwer wahrscheinlich, oder?
Nee, sag.
Ja, also insgesamt 113 Medaillen, wir messen mal an Gold, 39 mal Gold. Kurz dahinter.
In China.
Korrekt, 38. Dann übrigens hat es mich überrascht.
Japan.
Ja, korrekt, sehr gut. Ja, 27. Wir machen jetzt nicht noch alle weiter. Mhm. Weißt du Platz von Deutschland?
9., 10.
Ja, sehr gut. Ja. 9. mit 10 Goldmedaillen.
Genau. Und das ist, da können wir mal, wir werden schon mal bei den deutschen Sinn mal drüber sprechen. Wo sind die Goldmedaillen denn her? Also wir haben 2 aus dem Kajak, wir haben 3 aus dem Reiten, einmal Tennis, einmal Ringen, einmal Leichtathletik, einmal Radfahren und einmal Langstreckenschwimmen. Das ist unsere deutsche Sportkultur. Was sagst du dazu, Christian?
Ja, das würde ich jetzt erstmal so negieren.
Reiten und Bootfahren.
Ja. Ja. Das ist zumindest da, wo wir mehr Schwerpunkte haben als andere Nationen. So würde ich das ausdrücken. Ich würde das jetzt nicht mit unserer deutschen Sportkultur vergleichen.
So Freizeit,
nur weil wir da besser sind als andere, heißt das nicht, dass das unsere deutsche Sportkultur prägt.
Ich habe da irgendwie fast so einen Campingplatz vor Augen. Was macht man im Urlaub? Man fährt ein bisschen Boot,
Ponyreiten.
Man macht Ponyreiten. Dann der Papa spielt mit der Mama noch eine Runde Tennis. Ne, da ist also irgendwie habe ich gedacht, das passt doch auch irgendwie ganz gut so zu uns, oder?
Ja, schön. Was fehlt noch? Maßkrug stemmen?
Ja, ich weiß nicht. Nein, aber das ist ja schwach. Die Deutschen waren schwach, ne? Und man war da auch enttäuscht. Und aus einigen Sportartfeldern kam ja gar nichts. Der Mannschaftssport war ja sehr in der Kritik zum Beispiel. Und die großen olympischen Sportarten wie Schwimmen und Leichtathletik, das verfolgt man ja auch immer gerne. Und da kam ja wirklich auch nicht viel. Und da denke ich auch immer drüber nach, so was heißt denn das? Kommt man da wieder hin? Deutschland war mal besser. Die sind wie nennt sich das, über die Zeit gerechneten Medaillenspiegel, glaube ich, auf Platz 3 sogar Deutschland.
Oh, keine Ahnung.
Also zusammen mit damals DDR und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das liegt schon daran, wenn du die ersten Nationen dir anguckst, USA, klar, tut völlig sportverrückt. Ganz andere Systematik mit Highschool, College-Systemen. Wirklich, die Gesellschaft ist durchflochten von Sport. Du hast an Nummer 2 China, klar, mit einem System, das auf Drill setzt und junge Athleten, ähnlich wie in der DDR, im Grunde einsortiert in die Sportarten, ist ganz klar. Oben ist an Nummer 4 übrigens noch Russland oder ROC, wie es ja hieß.
Richtig,
ne?
Richtig.
Ganz ähnliche Systematik, Japan auch. So, und dann kommt als nächstes, Australien, und die haben das Glück, dass die gut schwimmen können. Schwimmen vergibt unfassbar viele Medaillen bei Olympischen Spielen.
Finde ich absolut verzerrend, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie viel, aber war es nicht sogar schon fast zweistellig, was Australien da an allein Schwimmmedaillen
gehört? Ja, ich meine, hast du es aufgeschrieben? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben.
Ja.
Finde, das sind 20 Medaillen allein im Schwimmen.
20?
Ja, 20 Medaillen im Schwimmen.
Insgesamt oder an Australien?
An Australien.
Ach du, ja, genau. Ja. Richtig, also habe ich ungefähr gepasst.
Genau, es werden, glaube ich, 100 Medaillen, über 100 Medaillen im Schwimmen vergeben, also in 35 Disziplinen. Das ist schon krass. Das heißt, wenn ich den Deutschen etwas empfehlen würde, würde ich sagen, Leute, guckt, dass ihr einen Schwimmer hinkriegt, am besten 2,
die richtig gut sind. Der holt erstmal 10 Medaillen.
Ja, so, das sind die Australier. Und dann ist ein bisschen verwunderlich, dass Großbritannien noch relativ gut ist. Relativ hoch ist, die sind ziemlich stark bei Bahnrad gewesen, die sind ziemlich stark bei Schwimmen gewesen, das ist interessant. Und dann kommen aber viele, so wie Deutschland, Niederlande, Italien, Frankreich, die sind ja alle so bei 9, 8, 10 Goldmedaillen. Also das ist schon normal, dass sich da junge Menschen, Kinder, Jugendliche auch nicht mehr so triezen lassen in Leichtathletik und im Schwimmen und es viele Optionen gibt. Und ich glaube, das ist ein ganz normales Abbild unserer Gesellschaft im Leistungssport.
Aber du hast ja auch schon genau das gesagt, wo es vielleicht bei uns, ja, Problem ist ein Wort, was zu negativ besetzt ist oder wo es zumindest bei uns zu einer Entscheidung kommt, ist Thema Sportförderung. Ja? Mhm. Du hast USA skizziert, wie das da über die Highschool und im College da schon losgeht. Wir haben die klassischen, ich glaube, man kann klassisch sagen, Sportfördergruppen bei der Polizei und dann bei der Bundeswehr. Hast du ja auch schon mal angeteasert über verschiedene Plattformen. Ich glaube, wir haben es ja auch schon mal kurz angesprochen. Wie siehst du das?
Ja, ein Drittel der Athleten, meine ich, sind entweder Bundespolizei oder Bundeswehr gefördert. Ja, das ist traurig, kann man so sehen. Also es ist natürlich ein ganz, ganz bestimmter Athletinnen-Typus, der damit auch kreiert wird. Natürlich leistungsfähig und die können da, glaube ich, gut trainieren, aber ich weiß nicht, weil es auch immer um Idole geht, ob das so Lebenswege sind, mit denen sich auch viele junge Menschen identifizieren können. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Sportlertypen, die nicht aus solchen, möchte ich mal sagen, konservativ-staatlichen Förderfeldern kommen, sondern die viel mehr wie in den USA auch so Lebensgefühl und Lebensstilistik mitbringen. Das ist in Deutschland nicht gegeben.
Okay, kann ich verstehen, die Position. Ich weiß nur nicht, ob das Idol dann verbunden wird von jungen Leuten auf nicht eher auf den Sport als auf die auf den Hintergrund Bundeswehr, Polizei. Mhm. Weil ich glaube, da ist doch vielen schon bewusst, dass insbesondere in sehr starken Randsportarten das einfach zur Finanzierung des Lebensunterhalts da ist und nicht, weil man jetzt andere junge Leute zum Bund oder zur Polizei bringen möchte. Ich glaube, es ist dann eher Mittel zum Zweck und das ist den Leuten auch schon bewusst.
Ich will den Personen auch nicht zu nahe treten, aber das sind natürlich auch ganz strebsame Lebenswege, die da gegangen werden. Und ich finde, dass sich das auch in den Interviews sehr zeigt. Also die zeigen sich als strebsame Sportlerinnen und Sportler. Eine schöne Ausnahme ist dann Zverev zum Beispiel gewesen, der da sicher auch vor Mikro noch ein bisschen mehr sagen konnte, fand ich, als manch andere Sportlerinnen oder Sportler. Das war mir immer so ein bisschen zu blass. Und so manche Typen eben, ich bin ja auch ein USA-Fan, auch was den Sport angeht. Und wenn man das auf Insta sich ansieht zum Beispiel, die tanzen, die feiern, die gehen ab, die haben noch ein anderes Leben irgendwie. Und irgendwie fehlt mir das manchmal bei den deutschen Athletinnen und Athleten ein bisschen.
Und meinst du, das wird von dem Hintergrund geprägt? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Oder ziehst du da eine Verbindung?
Ja, ich glaube, man wird relativ früh als sportliches Talent so aus dem klassischen normalen Leben irgendwie rausgenommen. Also wenn ich immer noch im Highschool- oder College-System im Grunde präsent bin und Kontakte halte so zu anderen. Da fehlt mir aber die Expertise. Also da würde ich nicht zu weit reingehen, aber trotzdem brauchen wir ein anderes System, wenn wir Leistungssport haben wollen, wo wir die Leute auch gut fördern können und die bleiben trotzdem in ihrem Leben
drin. Das würde ich auch so vollkommen unterschreiben. Also da gibt's auch wenn ich jetzt in unsere Sportart hier gucke, Alba Berlin ist da bestimmt ein großer Vorreiter, die das auch machen mit Kooperationen oder eigenem Internat. Wie auch immer, ja, oder eigenen Internat, weiß ich jetzt gar nicht, ob Alba Berlin da sowas hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, aber kein Proof dahin, dass das System Deutschland dann doch zu undurchlässig ist, einen anderen Lebensweg in Randsportarten einzuschreiten, als jetzt welche Sportfördergruppen. Abseits natürlich zum Beispiel hier beim Basketball, da verdient man sein Geld dann mit dem Mannschaftssport, das ist schon klar. Mm. Ja. Aber ich meine, ein Ruderer oder ein Kanut oder ähnliches, das ist dann ein bisschen schwer, sich abseits davon zu finanzieren.
Man muss doch wirklich mal gespannt sein, welche Richtung das geht. Also ist das noch interessant? Ne? Wer kennt die Leute denn jetzt noch? Welche Kinder und Jugendlichen gucken sich das an und verfolgen irgendwie Kanu und denken, das sind aber echt tolle Typen, die da Olympia im Kanu gewinnen. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Das sind auch eher die Älteren, die sich mit Olympia noch beschäftigen. Das ist den Kindern kein Begriff. Und da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, dem Versuch der Olympischen Spiele in Tokio dann Neues zu platzieren, was vielleicht auch jüngere Leute irgendwie von den Fernseher lockt, ne? Vielleicht weniger der Kanu-Vierer. Das war beachtlich, was die Deutschen im Kajak, der Vierer, was die gemacht haben, die Herren. Aber 3x3 Basketball, Skateboarding, Bouldern. Christian,
Ich hätte noch ein paar andere Inputs dazu, aber dann gehe ich gleich gerne darauf ein, weil es gab neben diesem zum Beispiel 3x3 Basketball oder Speedklettern und also dieses Bouldern, wie auch immer, gab es auch viele Disziplinen, wie zum Beispiel, lass mich mal was raussuchen, hier Zum Beispiel beim Bogenschießen oder Triathlon wurden Mixed-Mannschaftswettkämpfe eingeführt. Und da könnte ich die Liste hier noch weiterführen. Es kommt also in vielen Wettkämpfen, das möchte ich absolut positiv bestärken, wo es nicht nur rein auf, größtenteils auf konditionelle Fähigkeiten geht, wo einfach von der Biologie vielleicht Männer bevorzugt sind, sondern eher auf technische Akkuratesse vielleicht, ist die Hinwendung zu sogenannten Mixed-Wettbewerben oder Wettbewerben, wo Frau und Mann oder divers gleichzeitig oder ja nicht nur gleichzeitig, sondern in der gleichen Wettkampfgruppe antreten können. Und da muss ich sagen, Props gehen raus ans IOC. Eine Entwicklung, die manche würden vielleicht sagen, überfällig ist. Okay, ja. Aber ich sage, in solchen Themen besser spät als nie und schön, dass das jetzt zumindest mal anläuft.
Die bemühen sich da sehr und ich habe es auch bei den Paralympics gesehen, da wo Boccia im Programm ist, habe ich noch gerade gesehen, das sind schöne Sachen, alleine mit denen leben natürlich die Olympischen Spiele nicht und da müssen wir auch nachher noch drüber sprechen, also wenn es tatsächlich um die Körper dann nochmal geht, ne, die bei der Präzision vielleicht nicht so entscheidend sind, dann kriegen wir ein ganz anderes Problem mit männlich-weiblich, war ja auch ein Thema bei Olympia, müssen wir gleich noch drüber sprechen, aber apropos Paralympics, vielleicht können wir das noch an dem Punkt ankündigen.
Gut, dass du sagst.
Wir werden das hier und da zwar mal erwähnen, aber da macht man eine eigene Folge draus. Das wäre aus meiner Seite ein bisschen eine Heuchelei. Ich gucke mir das zwar an, aber ich bin da nicht so tief drin, muss ich sagen.
Nein, ich fände das eine schöne Gelegenheit, dass wir auch einen Gast, den ich jetzt konkret im Hinterkopf habe, gerne zu so einer paralympischen Episode nochmal einladen wollen und nochmal diese Seite des Sports beleuchten.
Genau. Also das Ding hier ist nicht vollständig, die Paralympischen Spiele laufen auch noch und dafür machen wir eine eigene und richtig schöne Episode. Genau. Trotzdem heißt das nicht, wir schließen es jetzt komplett aus, ne? Nur vielleicht als kleines Verständnis, dass wir nicht so oft darüber sprechen werden.
Genau, richtig. Aber zu deiner Frage, 3x3 Basketball, ja, und da merkt man natürlich auch wieder, oder auch beim Skateboarding, ja, wenn dann bei den Wettkämpfen eben doch, also wenn man sich das vorstellt, dann doch Fans, Leute um die Anlagen drumherum sitzen und anfeuern und dann mittendrin da die Sachen passieren. Ja, Leute, das brauchen wir einfach wieder. Das muss einfach zurückkommen, weil tolle neue Disziplinen, ja, es gibt geteilte Meinungen zu den Disziplinen, das ist auch absolut in Ordnung, aber für mich ist zum Beispiel Skateboarding oder 3x3 ganz, ganz extreme Sportarten, die vom Eventcharakter leben, ja. Und dieser Eventcharakter, den schaffst du halt nicht, wenn 4, 5 Trainer, Fernsehteams und die Physios irgendwie drumherum sitzen, sondern wenn da irgendwie Emotionen transportiert werden und das schaffst du nur durch Zuschauer.
Warum 3x3? Wie haben die sich da platziert bei Olympia, Christian? Die haben ja keine so richtige Verbandsgenese oder keine richtige Tradition oder vielleicht kannst du da ein bisschen aufklären.
Ja, also 3x3 ist kein Streetball, so wie das immer vielleicht fälschlicherweise verstanden wird. Es ist von der FIBA ein Wettbewerb, also vom internationalen Verband FIBA, ja, ein Wettbewerb, wo 3 gegen 3 auf einen Korb gespielt wird und mit offiziellen 3x3-Regeln. Ja. Man wollte einen Wettkampfcharakter schaffen, der ursprünglich, jetzt bin ich auch nicht voll auf der Geschichte, aber der sich so ein bisschen mehr auf der urbanen Sportkultur des Basketballs beruht. Und so wurde das 3x3
geschaffen. Hört sich für mich jetzt doch an wie Streetball, muss ich sagen.
Ja, soll aber explizit nicht so genannt werden.
Okay,
ja?
ist aber verwandt oder geht, ne? Boah, also, ich weiß nicht, Streetball ist ja eine informelle und offene Variante, auf einen Korb Basketball zu spielen. So, ne? Ja. Und es gibt auch Streetball-Turniere.
Genau.
Ich glaube, die werden 2 gegen 2 gespielt, wenn mich nicht alles täuscht.
Unterschiedlich. Okay, ja, unterschiedlich. Also 3x3 ist natürlich, kann man mit Streetball vergleichen, weil auf einen Korb gespielt wird, ja, aber in der offiziellen Kommunikation ist es eben kein Streetball, sondern 3x3.
Ich glaube, es ist so die Beach-Variante des Basketball, weil die nicht dribbeln können auf dem Sand, ne? Ähnlich wie Handball das macht, wie Volleyball das macht. Das ist so ein bisschen die hippe Ergänzungskultur.
Ja, hier in Deutschland ist es gerade so, dass viele von den 3x3-Touren ja im Sommer stattfinden. Mhm. Ja, und ich war hier auch mal auf einem Event in Frankfurt an der Hauptbach, war das, glaube ich. Ja, das hat natürlich Eventcharakter. Mhm. Ja, da wird auch mit ein bisschen anderen Regelauslegungen gespielt, sage ich jetzt mal. Deshalb, ich bin auch kein 3x3-Schiedsrichter übrigens. Ja. Ich könnte das nicht pfeifen, ich habe auch keine Lizenz. Ja, weil das, ich sag mal, andere, man kann glaube ich sagen, ein bisschen andere Spielphilosophie hat, ein bisschen mehr soll da zugelassen werden.
Hat das für dich funktioniert? Ich habe das nicht verfolgt, muss ich gestehen, bei den Olympischen Spielen. War das cool?
Für mich ist das noch eine Phase der Entwicklung und der Etablierung. Ja, ich finde es schön, dass das bei Olympia angekommen ist. Und ich finde das auch schön, dass viele Spieler das wahrnehmen im Sommer. Man wird schauen, wo die Reise hingeht. Ja, ich sehe mich im 5 gegen 5 verortet. Es ist meine Sportart, ja, also in der Halle, klassisches 5 gegen 5 Ganzfeld. Aber wenn es eine wachsende Followerschaft gibt für 3x3 Basketball, die haben meinen Blessing, sag ich jetzt mal.
Also das Speedklettern habe ich gesehen, Skateboarding habe ich gesehen und
Einen Satz zu Speedklettern, ja, weil du es gerade gesagt hast, ich gehe nie mehr in eine Bowlerhalle.
Ja, genau. Das meinte ich nämlich mit dem, du guckst Olympia und machst danach gar nichts mehr.
Die Wahnsinn.
Das, was die in der Vertikal machen, so schnell krabbel ich in der Horizontal, das ist doch verrückt, oder?
Wahnsinn.
Das ist doch völlig verrückt. Ich weiß nicht, ob das dann motiviert. Du guckst dir das an und denkst als Kind, oh, das will ich auch, gehst in die Halle und müsst dich da an den zwei Dingern hoch. Da muss also wirklich, ne?
Nee, echt.
Skateboarding, völlig verrückt mit den Frauen, mit den Mädchen, auch die
13 oder 14 Jahre.
Lili Stefasius, 14 Jahre aus Deutschland. Fand ich toll, vor allem, weil es zeigt, so, hey, die Mädchen sind da, so. Das hätte man nicht so vermutet. Die wachsen da rein, die skaten jetzt und, das ist nicht so eine Jungsgeschichte unbedingt. Die sind voll da, das guckt man sich gerne an. Und mit Sky Brown auch eine, die da Bronze gewonnen hat, die auch schon ein kleiner Star ist sozusagen. Das fand ich völlig faszinierend.
Okay, dann Rückfrage an dich. Etablierung von Skateboard bei Olympischen Spielen gelungen? Daumen hoch?
Ja, denke schon.
Oder muss noch was passieren?
Nein, das ist gelungen. Und ich glaube, was vor allem gelungen ist, dass man gezeigt hat, dass Sport eben nicht nur so dieses Jagen nach Medaillen ist. Die sind als Community aufgetreten, finde ich. Die haben ihren Sport gezeigt, die haben ihren Sport gefeiert. Und dafür hat man die Sportart geholt, dass das natürlich nachher alles nicht richtig bewertbar ist, wie cool man skatet und dass dann irgendwie jemand, man dreht und flippt, umso cooler ist, das ist ja total umstritten. Aber wenn ich mit den Leuten aus der Community spreche, sagen die, da entstehen halt zwei Sachen. Es gibt das Street und das informelle Skateboarden ja immer noch und dann gibt's eben Olympiaskater und ich finde das war tatsächlich immer so ein bisschen unpassend im Vergleich zu den anderen Sportarten. Am Anfang dachte ich, oh, das ist jetzt so ein bisschen Pausenclownerei, ne? Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich war doch froh, dass es dabei war, um einfach die Sportkultur abzubilden, wie sie ist. Skateboarding hat eine riesen Tradition und eine riesen Kultur und gehört da einfach hin.
Ja, okay. Also machen wir einen grünen Haken dahinter, hinter Skateboarding. Ja. Und jetzt gehen wir natürlich.
Behaltet die Mädchen im Auge, was da noch passiert in den nächsten Jahren. Das wird verrückt.
Okay, okay. Ja. Und wir müssen natürlich auf unseren Vortitel nochmal eingehen. Tim, can we have two goals?
Bestes.
Can we have two goals?
War das auch dein Moment? Aber kurz erklären, um was es da geht.
Ja, ne? Magst du, soll ich? Komm, dich berührt so sehr.
Ja, mich hat wirklich berührt.
Mich berührt es auch, aber wir können es ergänzen.
Ich muss trotzdem die Namen immer wieder nachlesen, weil gut, den einen kannte ich, den anderen aber nicht. Also Hochsprung der Herren und da gab's die Herren Mutas Essabashim und Gianmarco Tamberi, zwei Hochspringer.
Genau, einmal aus Katar und einmal aus Italien.
Und wenn man den Wettkampf verfolgt hat, das war ein hochklassiger Wettkampf, die sind 2,37 gesprungen und die haben auf dem Weg dahin auch nichts gerissen. Und das heißt, also im Grunde muss man da, wenn man da entscheiden möchte, wer gewinnt, muss man da noch mal höher gehen oder noch einen gleichen Sprung, bis einer reißt.
Es gibt dann Stechen,
ne? Ja, genau. Ist dann also angesagt und dann standen sie da beide beim Schiedsrichter, weil sie selber auch nicht so ganz genau wussten, was
wie
jetzt
das
los
Procedure
ist.
Jetzt
und Christian,
geht,
das kannst du übernehmen und nochmal zitieren aus unserer Episode. Folge, dann hat einer gefragt.
Ja, genau. Und dann fragt der Mutas Essabashim, fragt den Kampfrichter, can we have two goals?
Ja, ja.
Und dann der Kampfrichter, ich weiß nicht, woher kam, denkt so kurz nach und sagt dann, it's possible.
Und dann, und dann sagt, glaube ich, der Bashim nochmal, okay, let's make history. Total schön.
Ja.
Total. Ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil das ist für mich Olympia, auch wenn es jetzt ein bisschen zu sehr Disney-Bärenbrüder-mäßig fast schon ist.
Alle haben sich lieb.
Bisschen sehr kitschig, aber das war ein toller Moment, dass dann beide feiern und dass man dann zeigen kann, hey, das ist tatsächlich auch in der olympischen Erziehung so angelegt. Es geht dann im Endeffekt gar nicht darum, besser als alle anderen zu sein, sondern die waren einfach beide die Besten in ihrer Disziplin gerade und haben beide dann wild gefeiert. Und das war was, das hat man einfach noch nicht erlebt. Ein absoluter Höhepunkt der Spiele, finde ich.
Und das ist auch ein absoluter Höhepunkt unseres wissenschaftlichen Blogs jetzt. Der ging übrigens mega schnell rum.
Ist das schon fertig? Ich habe noch 35 Themen.
Vielleicht
35 Themen
habe ich noch mindestens. Müssen wir noch eine Episode 2 machen oder sowas dazu? Ach, das können wir uns noch überlegen. Aber eine Sache müssen wir natürlich jetzt noch besprechen. Was bleibt von den Olympischen Spielen? Bleibt, es sollte auch häufiger mal 2 Sieger geben. Es muss für Leute auch... Wollen wir es kitschig beenden?
Nein, ich versuch's mal ganz kurz mal, weil es gab ja wirklich auch negative Momente mit geschlagenen Pferden und rassistischen Äußerungen. Was man gesehen hat, wir brauchen den verbissenen, überehrgeizigen Spitzensport, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den schönen Sport, den man sich teilt und den man ansehen will. Das hat man in vielen Ecken gesehen. Tischtennis, Ovtcharov, Halbfinale. Das sind einfach Momente, wo man sieht, ey, was für einen tollen Sport die Leute machen und wie die das zur Perfektion treiben. Und dann ist mich zum Beispiel nicht so sehr, aus welcher Nation die kommen. Das war bei vielen jungen Menschen eben auch nicht der Fall, sondern das sind einfach Individualistinnen, Individualisten, die in irgendwas nach Perfektion streben. Und ich glaube, diese Lesart von Olympischen Spielen, die müssen wir in den Vordergrund bringen. Das ist übrigens den Kommentatorinnen und Kommentatoren zum Teil ganz gut gelungen. Ich finde, sie haben mal nicht so übersteigert auf den Medaillenspiegel gesehen.
Ja, war auch aus deutscher Perspektive schwierig. Aber trotzdem muss ich dazu auch noch 2 Sachen sagen. Bei mir dauert es immer so 3 bis 4 Tage und ich bin auch in der Zeit zwischen den Olympischen Spielen auch schon häufiger mal ein deutlicher Kritiker. Ja, vom IOC und so, weil ich sage, manche Sachen, okay, die laufen wirklich nicht gut. Wenn es dann aber losgeht und so nach 3 bis 4 Tagen, und da muss ich auch mal einen Shoutout geben an das ZDF und diesen Daily Recap oder wie kann man es nennen, Tagesrückschau, auf Deutsch, toll zusammengeschnitten, tolle Bilder, hat wirklich 3 bis 4 Tage gedauert und dann war ich auch richtig wieder in Olympiastimmung. Ja. Und
was da alles passiert, das ist das Verrückte. Du schaltest nicht an, es läuft Fußball, du schaltest an und es springt einer in ein Wasserbecken. Und dann schaltest du am nächsten Tag an, dann schießt einer mit dem Bogen irgendwo drauf. Yeah. Und das ist das, darum liebe ich Sport. Und in 3 Jahren geht's ja schon weiter in Paris. Und Christian, da kannst du es auch wieder zu deinen gewohnten Sportzeiten gucken.
Ja, denn Tim, es gibt keine Zeitverschiebung. Wollen wir uns nicht mal dahin begeben?
Nach Paris, Olympische Spiele, ich schaff's nicht mehr, da teilzunehmen. Oder was? Als Zuschauer meinst du? Ich hab's gleich wieder
als Zuschauer.
Ich hab kurz dran geglaubt. Träume des Sports.
Mal gucken, was gibt's denn?
Gute Idee. 3x3, wir brauchen noch eine.
Genau. Ja, schön.
Nein. Habe ich tatsächlich schon überlegt.
Ja, das werde ich versuchen.
Ja,
kann man. Also vielleicht machen wir aus dem.
Wir mieten einen Bus von 1½ Sportsman. Ihr könnt euch jetzt schon mal anmelden. Wer will mit Christian Theiss und mir mit einem Bus nach Paris fahren? Ja,
eine Funzelfahrt.
Das wäre doch schön, oder?
Nach Paris. Genau, also Olympische Spiele, wieder Vielfalt des Sports präsentiert. Schön.
Ja, total schön. Ich habe noch 3 Sachen. Mach mal ein kurzes Jingle und behaupte, es wird was anderes beginnen. Ich sag noch 2, 3 Sachen.
Ja, wir jingeln mal und sagen als Abschluss, can we have 2 goals? It's possible.
Niklas Kaul muss man noch erwähnen.
Oh ja.
Da habe ich mich sehr drauf gefreut auf den Zehnkampf. Super bitter. Super bitter. Und dann natürlich mit Verletzungen auszusteigen, vorher schon Verletzungen gehabt, genesen und so weiter. Das muss man noch kurz erwähnen. Das sind auch wirklich so traurige Momente, wo ich mir denke, ich meine, klar, der wird das wieder machen und er hat Europameisterschaften und so weiter. Das wird alles gut, aber du hast diesen einen Moment. Alle 4 Jahre, noch traurigeres Beispiel, Johannes Vetter, Speerwurf, der gewinnt 29 Wettkämpfe und dann ist der Boden Mist, den er da in Japan hat und dann kommt er nicht mal in den Endkampf, während die Leute da in Offenburg, meine ich, sitzen und ihn anfeuern und dann kommt er nicht mal in den Endkampf rein. Furchtbar, furchtbar. Aber vielleicht überbewerte ich diese ganze Olympia-Thematik auch. Ich habe Henning Harnisch, wenn du das hörst, Henning, seist du sehr gegrüßt, immer wieder versucht zu entlocken, wie war das damals, 92 Barcelona, du warst bei Olympia. Und irgendwie vielleicht, ja, es war dann ein bisschen weit weg und so ganz so viel kam dann auch nicht mehr so raus. Es gibt viele andere Dinge, die ihm viel wichtiger waren, Gewinn der Europameisterschaft und viele andere Dinge. Und vielleicht muss man Olympia auch dann auch wieder so ein bisschen wie die Kirche im Dorf lassen.
Ja, bestimmt. Ich glaube, ein guter Mittelweg passt schon. Aber unser Sport lebt ja auch teilweise von übertriebenen Emotionen. Und wenn wir das Ganze jetzt vielleicht in ein bisschen übertrieben emotionalisiertem Licht dargestellt haben, dann soll das vollkommen in Ordnung sein. Ja, wir sind im Nachklang, Tim. Ja.
Ich blätter mal nochmal rum.
Ich blätter auch nochmal gerade.
Ja, war schon. Enttäuschungen habe ich hier noch. Vorbilder, ne? Wenn ich mir dann denke, wenn Kinder sowas gucken. Also mir, wie schon gesagt, Olympia heißt für mich auch immer, das heißt ja Olympische Spiele. Olympia ist ja nur der Zeitraum, diese 4 Jahre, und das waren die Olympischen Spiele. Ich denke, man kann als junger Mensch sehen, so war das für mich und so war das sicher auch für Kinder wieder, wie die Menschen aus Spielen Sport machen, was es da alles gibt, ne? Bogenschießen, schnell mit dem Fahrrad fahren, im Wasser, gegeneinander kämpfen. Das ist doch toll, dass sich Menschen sowas geschaffen haben. Und das darzustellen, das sind die Olympischen Spiele. Und olympische Erziehung ist für mich, so etwas in der Schule nachzubilden und nachzubauen, zu sagen, wir machen aus Spielen ein Fest.
Und apropos Spielen, Tim, da habe ich jetzt noch einen kleinen Side-Fact sozusagen. Maskottchen?
Ach du lieber Himmel.
Kanntest du? Na?
Wow.
Ui, ich habe extra nochmal nachgeschaut.
Waren das diese Piktogramme, die da so nach... Oh Gott, nein, ich kenne das Maskottchen nicht.
Es waren in der Tat die Maskottchen.
Es waren mehrere, die haben diese Piktogramme nachgestellt, oder? Es waren so weiße, ganz schlichte weiße...
Nee,
das war was anderes. Nee.
Also es gab 2 Maskottchen, einmal Miraitova und Somaiti. Das war eine pinke und eine blaue Manga-Figur.
Okay.
Ja, und das heißt Miraitova auf Japanisch einmal Zukunft und Ewigkeit und jetzt auch noch was auf Englisch. Und das andere Maskottchen hieß So Mighty, aus So Mighty, also so stark. Ja, so stark und so mächtig. Und das waren die beiden japanischen Maskottchen. Wollte ich nochmal gerade raushauen als kleiner Fact, weil... Mir waren sie nicht bekannt, bis ich das hier gelesen habe. Muss ich ehrlich sagen. War früher doch mehr im Thema, glaube ich, so Maskottchen, oder? Aber vielleicht auch, wenn Zuschauer und Kinder da sind. War ich ein großer
Maskottchen-Fan irgendwie. So, ich fand das immer schön, wenn die da so mal so umgerissen wurden von Sportlern oder sowas. Und sonst winken die immer nur in die Kamera rein.
Ja.
Oder?
Das ist ein Job. Ist doch schön.
Schöner
ja,
Job.
Ja, richtig. Laura, entweder So Mighty oder Miraitova.
Ja, so sieht
man. Alles klar. Und wir machen nochmal eine Runde unnütze Sportwissen. Mhm. Alles klar, los geht's.
Ich habe das kürzeste unnütze Sportwissen, das wir hier jemals hatten. Und zwar, es heißt nicht Geräteturnen, es heißt Gerätturnen.
Sehr gut. Hast du es immer falsch gemacht?
Lang, klar. Ja. Ja, ja. Aber seitdem ich es weiß, denke ich auch immer so, bei den Leuten, die so die Nase rümpfen, nee, es heißt Gerätturnen. So, ich bleib mal irgendwie auf dem Boden. Aber hier bei mir...
Bleib mal auf dem Boden.
Ja, bleib mal. Genau. Bleib mal beim Bodenturnen hier. Hier bei uns in der Halle steht es nämlich falsch, ist mir aufgefallen. Steht Geräteturnen.
Oh, ich bring dir ein Edding mit.
Ja. Das sind so erhabene Buchstaben. Man kann sie rausmeißeln, glaube ich. Mm. Okay, das war mein unnützes Sportwissen. Viel Spaß damit.
Ja, herzlich willkommen zu meinem unnützen Sportwissen. Mhm.
Herzlich willkommen zu meinem unnützen Sportwissen. Ich habe ein bisschen was Laufspezifisches mitgebracht, wo wir ein kleines Q&A draus machen können. Okay, Frage, die deutschen Läufer, ja, also generell Hobbyläufer, Freizeitläufer, lieber Wald oder lieber Fitnessstudio? Der Großteil läuft lieber?
Im Wald.
Korrekt, ja. Lieber Solo, lieber in der Gruppe? Wie laufen die deutschen Läufer entspannter?
Entspannter alleine.
Richtig,
aber Solo-Läufer. Lieber in der Gruppe, würde ich sagen.
Das kann sein, das steht in meinen Statistiken hier nicht drin. Aber eine Sache fand ich noch lustig, in der Erhebung. Das ist keine Frage, das lese ich jetzt einfach vor. Ein Großteil der deutschen Läufer verändert die Geschwindigkeit und die Körperhaltung, wenn sie sich beobachtet fühlen.
Interessant.
Da habe ich eine kleine Geschichte, die finde ich
lustig. Wieder mein Körper, ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich die hier schon erzählt habe, du korrigierst mich bitte. Habe ich dir meine Rheinufer-Ethnografie schon erzählt? Nee. Übers Laufen? Nee. Also ich habe nämlich das Gefühl, wenn du am Rheinufer langläufst, wie ich das auch häufig mache, ich sage jetzt mal, wir starten an Theodor-Heuss-Brücke, gibt es verschiedene Geschwindigkeitszonen und die sind abhängig von der jeweiligen Außengastro.
Ja. Interessant, ja.
Du startest also an Theodor-Heuss-Brücke, wenn ich immer so sehe, dann, wenn da so der Ausgang ist am Mainz-Strand, dann werden die Leute meistens immer ein bisschen schneller und ein bisschen aufrichtiger, dann wird kurz Pause gemacht, dann kommst du am Hilton vorbei, da wird nochmal Gas gegeben, wieder kurz Pause, Big Easy, lang Pause, dann was haben wir da hinten später noch, am, dann kommt noch das Hyatt und das Bootshaus und immer wenn Außengastro ist und Leute einen beim Laufen sehen, habe ich das Gefühl, ist die Geschwindigkeit deutlich erhöht als davor. Mhm. Geht's dir ähnlich?
Also ich bin die Strecke, ich laufe die auch manchmal, wobei ich meistens den Brückenabschnitt früher laufe, wo keiner ist. Aber wenn ich einen anderen laufe, ist das zu einer Uhrzeit, wo auf keinen Fall jemand in der Außengastronomie sitzt, fällt mir gerade auf.
Nachts um drei.
Ich laufe gerne früh morgens zum Beispiel.
Dann ist es abends. Oh, läufst du dann auf nüchternen Magen?
Ja, gerne.
Oh, ja. Okay. Kann ich schlecht, mag ich nicht.
Abends ist auch schön. Laufst du noch? Bist du noch ein bisschen aktiv?
Klar.
Ja. Ich müsste mal nochmal, wie man so schön sagt.
Ja. Aber das war meine kleine, mein kleines unnützes Sportwissen. Achso, einen letzten Fact habe ich noch. Wie viele Laufschuhe werden im Jahr auf der Welt verkauft?
Oh Gott.
Schwierig, gell?
75 Millionen.
Ja, 1 Milliarde.
Okay.
Ja, knapp.
Hört sich knapp an, ist sehr weit vorbei.
Sehr weit weg. Okay, eine das war Milliarde. Unnützes Sportwissen.
So, wir müssen los. Wir haben in 8 Minuten eine Prüfung abzunehmen.
Oh ja. Mhm. Aber jetzt würden ja bestimmt Leute sagen, irgendwann, vielleicht Kritiker dieser Aktion, wo kommen wir denn dahin? Kommen wir irgendwann dahin? Can we have 3 goals? Oder can we have 5 goals?
Ja, it's possible. Ich bin sowieso mal gespannt, wo sich das alles noch weiterentwickelt. Eine ganz, ganz spannende Sache haben wir gar nicht besprochen. Die Transgender-Geschichte, die es ja zum Beispiel gab, macht es ja auch extrem schwierig, jetzt nochmal einen Wettkampf nach Männer und Frauen getrennt abzuhalten, wo die Gesellschaft gerade diese Kategorien in Frage stellt. Also es gibt viele Dinge, die muss man jetzt wirklich beobachten. Was passiert eigentlich mit der Sportkultur?
Ja, das können wir vielleicht auch in Zukunft in Wir wollten ja auch nochmal ein Diversity, auf alle Fälle ein Diversity-Episode machen, in dem Zusammenhang aufgreifen. Das war unser, ich glaube, sehr buntes Recap der Olympischen Spiele. Tim, war sehr kurzweilig mit dir.
Total, hat Spaß gemacht. Ja.
Hat nochmal so ein paar Situationen hervorgerufen. Wir hoffen, dass wir angenehm geklungen haben. Mal gucken, was das Post-Editing macht. Mhm. Ich bin gespannt. Mhm. Und ja, Tim, hast du noch was zum Abschluss? Ich bin ganz zufrieden.
Nö, ich bin auch ganz zufrieden. Und vielleicht überlege ich jetzt im Nachgang nochmal, was waren denn so Episoden, so Typen und sowas, die noch da in Erinnerung blieben. Denn da gibt's auch ein paar, die haben wir jetzt gar nicht so erwähnt. Aber da denke ich da mal ganz privat nochmal rein. Oder guckt mal auf Insta, welchen Leichtathletik-Stars ich da zum Beispiel folge. Und da geht's ja auch nach Olympia weiter. Und das empfehle ich auch allen. Guckt euch mal ein bisschen um in der Sportlandschaft. Guckt mal, was die Leute machen. Und guckt nicht nur bei Olympia rein.
Genau, in diesem Sinne. Das war One and a Half Sportsman.
Ich habe so viele Fragen und wir haben 2 Antworten. Ich bin Tim Bindel.
Ich bin Christian Theiß.
Und bis bald.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.